Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Und vielleicht ist den einem oder anderen ja schon aufgefallen, dass wir nicht alleine vor der Kamera sind, sondern noch zwei vierbeinige Co-Hosts mit dabei haben. Das ist Sparky.
Und der Baloo.
Und der Baloo. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht und wir wollen einmal im Monat eine der Länderfolgen austauschen zu einer etwas tierischeren Folge. Es ist immer noch ein True Crime Fall, keine Sorge. Aber um die ganzen Tiere in unserem Leben zu ehren, haben wir beschlossen, eben einen Fall immer zu wählen, bei dem Tiere eine besondere Rolle gespielt haben.
Und es sterben keine Hundebabys?
Nein, es sterben keine Tiere dabei. Auf das achten wir. Also die Tiere werden keine Opfer sein. Aber sie sind entweder auf der Seite des Täters oder auf der Seite der Ermittler. Und weil wir normalerweise Shakis Fakten haben, haben wir heute Fakten über Baloo und Sparky mitgebracht.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Möchtest du starten?
Gerne. Also, Baloo hat Angst vor Durchzug in der Wohnung und flieht jedes Mal panisch, meistens unter den Schreibtisch. Also du kannst wirklich nicht zwei Fenster gleichzeitig offen haben in der Wohnung, weil Hund ist
weg. Hat die Angst, der fliegt weg oder was?
Ich habe keine Ahnung. Aber wenn nur der leiseste Luftzug durch die Wohnung weht, dann ist der Baloo weg. Wenn er uns zum Spielen auffordern will, spricht er mit uns. Er bellt dann nicht oder knurrt, sondern es klingt wirklich, als würde er mit uns reden. Das ist so witzig.
Wenn du ein Video hast, wir blenden Videos ein. Wenn du ein Video hast, dann blenden
wir. Ja, vielleicht. Mhm. Und er hat schon mal so getan, als hätte er Schmerzen, um nach Hause getragen zu werden.
Oh mein Gott.
Er ist währenddessen auf dem Arm eingeschlafen und zu Hause ist er dann wieder quietschfidel herumgehüpft.
Wenn ich dir sage, dass das wirklich ein Hundephänomen ist, das Barky hat das auch schon gemacht, unser Familienhund, der Maxi, ebenfalls.
Das gibt's doch nicht, oder? Wie berechnend.
Brutal.
Also da kannst du mir nicht erzählen, dieser Hund, der hat nur Instinkte und
nein,
wird von Instinkten geleitet.
Ein Instinkt ist Schauspielerei.
Das und in diesem kleinen Hund steckt so viel kriminelle Energie, weil wenn ich beim Duschen bin, dann wartet er, bis der Duschvorhang zugezogen ist, um sich einen schmutzigen Socken zu holen. Aus dem Wäschesack. Und wenn man ihn dabei erwischt, dann lasst er ihn fallen und flieht.
Vielleicht ist das unser nächster True Crime-Fall. Baloo.
Baloo, der Schwerverbrecher. Der
Sockendieb. Deep Fakten über Sparky. Also ich glaube, du weißt das ja eh schon. Aber wir haben das schon mal, das steht auch bei uns auf Instagram und so weiter. Sparky ist blind. Aber Sparky ist deshalb blind, weil er einen Gendefekt hat namens Retina-Atrophie. Was bedeutet, dass die Blutgefäße in seinem Auge immer enger und enger geworden sind. Und jetzt ist er halt langsam, aber sicher blind geworden.
Ja.
Er hat überhaupt keine Schmerzen, er lebt sein bestes Leben. Er nutzt es wahnsinnig oft zu seinem Vorteil. Er kann zum Beispiel ganz, ganz easy bei mir auf der Couch hoch und runter springen, wie es ihm passt.
Aber er tut's nicht.
Er tut's nur dann nicht, wenn irgendwer in der Nähe ist, der was ihm hochheben könnte. Da bleibt er dann direkt vor der Couch stehen und fängt dann zu winseln.
Was ich auch noch zu der Blindheit von Sparky sagen muss, ich vergesse das ja extrem oft. Und weil ich einfach...
Stimmt, ja. Wie oft du meinen Hund zusammenrennst.
Oder vergisst dann einfach, dass ich Dinge aus dem Weg stellen muss oder so. Und er rennt dann total dagegen.
Ja.
Also wo ich damals auf ihn aufgepasst habe, er ist schon ziemlich oft irgendwo dagegen.
Das habe ich mir schon gedacht. Aber er ist relativ vorsichtig, außer er ist aufgeregt, weil dann, glaube ich, konzentriert er sich nicht mehr so ganz genau.
Mhm.
Und dann passiert es öfter mal, dass er wo dagegen rennt. Aber wir achten da im Großen und Ganzen schon gut drauf.
Und Baloo ist es auch egal, dass er blind ist.
Ja, Dann nimmt Balou hat mal, wir hatten Mädelsabend und Balou liegt, also der Sparky liegt auf der Couch und er sieht ja nicht, ob der Balou kommt oder nicht. Und der Balou visiert ihn so an, springt hoch und springt voll auf den Sparky drauf.
Ja, der ja. Balou ist manchmal ein kleiner Süppel.
Wenn der Sparky ganz aufmerksam zuhört, dann hebt er immer eine Pfote und es ist immer die linke vordere Pfote.
Das ist so süß.
Das schaut richtig, richtig süß aus. Vielleicht glaube ich, im Bild blende ich das ein.
Ich glaube, wir haben das sogar beim Fotoshooting sein Bild.
Stimmt, ich glaube, da gibt es ein. Wir blenden ein Bild ein davon. Es sieht echt zuckersüß aus, wenn er das macht. Dann kommen wir jetzt zu unserem Fall. Viele Menschen haben Tiere in ihrem Leben. Als Begleiter, als Betreuer oder auch als Arbeitskollegen in Anführungszeichen. Kinder werden mit Hasen, Hamster oder Meerschweinchen groß. Andere wachsen auf Farmen auf, mit Kühen, Hühnern und Hunden und Schweinen. Liebe Jackie, herzlich willkommen zum Schweinefarmkiller. Was zu einem der schlimmsten Serienmorde Kanadas wird, beginnt scheinbar harmlos mit einem Bauernhof, einem exzentrischen Geschwisterpaar und Dutzenden von Frauen, deren Leben auf grausamste Weise endete. Diese Folge widmen wir uns nicht nur dem Täter, sondern vor allem auch den Opfern, die zu lange übersehen wurden. Robert William, auch Willy, Picton wurde am 24. Oktober 1949 in Port Coquitlam in British Columbia geboren. Er wuchs auf der familieneigenen Schweinefarm auf. Seine Kindheit war geprägt von harter Arbeit, Isolation und emotionaler Vernachlässigung. Die Farm ist etwa 15 Hektar groß, war nicht nur Arbeitsstätte, sondern auch Lebensmittelpunkt der Familie. Pictons Mutter, Louise, war eine dominante und strenge Frau, die großen Wert auf die Pflege der Tiere legte, aber oft wenig Wert auf die Pflege ihrer Kinder. Sie zwang Robert und seinen Bruder David schon in jungen Jahren lange Stunden auf der Farm zu arbeiten, wobei persönliche Hygiene und schulische Leistungen vernachlässigt wurden. Die Kinder wurden häufig in schmutziger Kleidung zur Schule geschickt, was dazu führt, dass Robert von seinen Mitschülern gehänselt wurde und den Spitznamen Stinky Piggy erhielt.
In welchem Jahr sind wir jetzt nochmal?
Geboren wurde 1949. Okay. Ja, so knappe 10 Jahre später.
Mhm. Ja, passt.
Robert liebt Tiere und er entwickelt eine ganz enge Bindung zu den Tieren auf der Farm, ganz insbesondere zu den Schweinen. Und diese Beziehung hätte zu was Tollem führen können, wurde jedoch auf tragische Weise gestört, als er im Alter von 12 Jahren ein Kalb aufzieht, das er wahnsinnig liebt. Und eines Tages kommt er von der Schule nach Hause und fragt, wo denn das Kalb ist. Und seine Mutter sagt, schau in der Scheune nach.
Schau in den Kühlschrank.
Und da war das Kalb geschlachtet. Was ich brutal herzzerreißend finde. In der Schule hat Robert Schwierigkeiten und wird schließlich in eine Sonderklasse versetzt. Mit 14 Jahren bricht er die Schule ab und beginnt eine Ausbildung zum Metzger. Diese schließt er aber nicht ab, sondern arbeitet stattdessen Vollzeit auf der Farm.
Also ihm hat es das Herz zerrissen und gebrochen, als sein Kalb da abgeschlachtet wurde. Aber jetzt macht er eine Ausbildung zum Metzger.
Ja.
Das ist aber schon auch ein bisschen...
Naja, ich weiß nicht, ob das irgendwie dann die Verarbeitung war, das Verarbeitungsmechanismus, dass man sagt... Okay, ich baue keine Bindung mehr zu Tieren auf.
Und schlachte sie selber ab?
Okay,
ja.
Aber es muss sehr traumatisch für ihn gewesen sein. Also kann ich mir schon denken, dass dann quasi eine verquere...
Ja. Ja, weil...
Hirn ist ein Phänomen.
Für ihn wird es schon Sinn gemacht haben.
Nach dem Tod seiner Eltern in den späten 1970er Jahren übernimmt Robert und sein Bruder David die Farm. Ihre Schwester, weil die hatten eine kleine Schwester, die hat man währenddessen weggeschickt, weil man dachte, dass für junge Mädchen eine Farm nicht die richtige Umgebung ist zum Aufwachsen. Mhm. Während David sich mehr auf die geschäftlichen Aspekte konzentriert, bleibt Robert auf der Farm und führt die Arbeit mit den Tieren fort. Also irgendwie, er kommt von den Tieren auch nicht los. Mhm. Die Farm wird allerdings zunehmend vernachlässigt und entwickelt sich zu einem Ort des Verfalls.
Mhm. Weil er das ja eigentlich alles allein macht jetzt, oder?
Ja, also David kümmert sich halt um ja, geschäftliche Aspekte, wahrscheinlich Buchhaltung, Verkauf. Die hatten auch auf der Farm selber, wie bei uns, die Dorfmetzgern.
Mhm.
Da kannst du auch Fleisch direkt kaufen,
ja.
Und es ist jetzt kein Industriegeschäft.
Ja, ja.
Die haben halt so auch Fleisch verkauft und halt am Gelände geschlachtet und so weiter.
Mhm.
Und ich glaube, David wird sich halt mehr auf diesen Verkauf und sowas
fokussiert haben.
Ja.
Ja.
Die beiden Brüder gründen 1996 die Organisation Piggy's Palace Good Time Society. Die Gesellschaft war offiziell als gemeinnützige Organisation registriert, die Veranstaltungen für wohltätige Zwecke organisieren sollte. In der Praxis jedoch verwandelten die Brüder Teile ihrer Schweinefarm einschließlich eines umgebauten Schlachthauses in Veranstaltungsorte für exzessive Partys. Diese Events zogen bis zu 2000 Gäste an, darunter Mitglieder der Hells Angels, Sexarbeiterinnen und andere Personen aus dem kriminellen Milieu.
Mhm.
Also der gute Zweck ist, den gibt's nicht wirklich da.
Jo.
Die Partys beginnen oft mit einem Schweinsbraten am Abend, gefolgt von Live-Musik bis in die frühen Morgenstunden. Trotz wiederholter Beschwerden von Nachbarn und rechtlichen Schritten der Stadt, die versucht, die illegalen Veranstaltungen zu unterbinden, setzen die Pictons ihre Aktivität fort. Erst 1998 wurde eine gerichtliche Verfügung erlassen, die weitere Partys untersagte, und im Jahr 2000 wurde der gemeinnützige Status der Gesellschaft aufgrund fehlender Finanzberichte aufgehoben. Das hätte man sich auch denken können, wenn man eine gemeinnützige Organisation
gründet,
muss man halt auch was vorlegen.
Aber sie sind eh relativ lang damit durchgekommen.
Schon, ja. Das kommt später noch zum Problem.
Oh, ja, okay. Ich dachte mir schon, dass da vielleicht noch andere Sachen auf diesen Partys gelaufen sind, möglicherweise.
Ein, zwei. Tee trinken war da nicht dabei.
Hm.
Robert Picton nutzt diese Partys, um Frauen aus dem benachteiligten Viertel Downtown Eastside in Vancouver auf seine Farm zu locken. Viele dieser Frauen sollten diese Party jedoch nie mehr lebend verlassen. Bereits in den frühen 1980er Jahren wurden im Downtown Eastside von Vancouver erste Frauen als vermisst gemeldet. Als eine der ersten gilt die 21-jährige Rebecca Gounod, die im Juni 1983 verschwindet und am 25. Juni 1983 als vermisst registriert wird. In den folgenden Jahren häufen sich die Fälle verschwundener Frauen, meistens Sexarbeiterinnen oder Drogenkonsumentinnen aus dem sozial benachteiligten Viertel. Viele dieser vermissten Fälle bleiben ungelöst. Die Polizei untersucht anfangs rund 40 ungeklärte Vermisstenmeldungen in Vancouver seit 1971, konzentrieren sich dann aber auf diejenigen Fälle, die ein eindeutiges Muster ergeben. Ab 1995 steigt die Zahl der vermissten Prostituierten aus dem Downtown Eastside sprunghaft an. Zwischen 1983 und 2001 wurden insgesamt 54 Frauen aus diesem Milieu als verschwunden gemeldet. Eine alarmierende Häufung, die in der Form beispiellos war. Gemein war den Opfern, dass sie in einem relativ kleinen Umkreis lebten und zuletzt in Downtown Eastside gesehen wurden, bevor sie spurlos verschwinden. In den 1980er Jahren behandelt die Polizei diese Fälle zunächst einzeln und ohne sie als Serie zu erkennen. Oft wurde angenommen, die Frauen, viele von ihnen eben drogenabhängig und indigener Abstammung, oft auch im Sexgewerbe tätig, könnten freiwillig untergetaucht oder weggezogen sein. Offiziell bestritten Polizeisprecher lange, dass ein Verbrechen vorliegt. Noch 1999 erklärte ein VPD, also Vancouver Police Department Inspector, man habe keine Hinweise auf einen Serienmörder und wisse nicht einmal sicher, ob die Vermissten überhaupt tot seien. Es sei tot.
Ja, weil man nicht nach ihnen gesucht hat.
Ja, also ich habe mich wahnsinnig viel in diesen Fall reingelesen und was halt oft der Fall ist bei Frauen, die was Sexarbeit leisten oder die was vielleicht obdachlos sind,
dann
die haben keinen Wohnsitz so.
Ja.
Und dann, die ziehen einfach in eine andere Stadt, ohne jemanden Bescheid gegeben zu haben.
Mhm.
Bis du da mal drauf kommst, dass die Frau vielleicht noch lebt.
Auch, aber ich glaube, dass
die Polizei es nicht ernst genommen.
Ja, da war schon viel Vorurteil auch dabei, dass man da vielleicht nicht so genau hingesehen hat.
Das ist so oft der Fall.
Ja.
Solche Aussagen spiegeln eine Haltung wider, die von Vorurteilen gegenüber den Opfern geprägt ist. Weil die verschwundenen Frauen als Low-Track-Prostituierte und Drogennutzerinnen galten, maß man ihren Gefällen geringere Priorität zu. Gleichzeitig war den Gemeindemitgliedern im Downtown Eastside schon früh unwohl. Bereits im Februar 1991 wandten sich lokale Aktivistinnen an die Behörden und fordern offiziell eine Untersuchung der Häufung von ermordeten und vermissten Prostituierten in dem Viertel. Diese frühen Warnrufe führten jedoch zunächst zu keiner wesentlichen Reaktion der Polizei. In den 1990er verschwanden weitere Frauen. 1995 werden 3 Leichen von Sexarbeiterinnen in ländlichen Gebieten außerhalb von Vancouver gefunden, was vorübergehend Spekulationen über einen möglichen Serienmörder auslöst. Jedoch hat die RCMP, also das ist die Polizeistation 1 weiter, dafür bereits einen Verdächtigen in Haft, der aber nicht in Verbindung mit den Fällen in Vancouver steht.
Wie kann er dann verdächtig sein?
Weil die 3 Leichen
ja
außerhalb von diesem Gebiet gefunden wurden. Deshalb hat man diese 3 Leichen überhaupt nicht mit den Verschwinden von den Frauen in Vancouver.
Ja, da wären wir wieder
zusammen.
Ja.
Innerhalb der Polizei wächst allmählich der Zweifel, ob all diese Vermissten wirklich nur in Anführungszeichen abgetaucht sind. Dennoch wird der Öffentlichkeit gegenüber lange beschwichtigt, um keine unbegründete Panik vor einem Serienkiller zu schnüren. Mitte der 1990er setzt bei einigen Polizeibeamten ein Umdenken ein. 1995 und 1996 tauchen vermehrt Vermisstenmeldungen auf, bei denen die Betroffenen nicht wieder auftauchen.
Also es ging jetzt wirklich Jahre so.
Das ging sehr lange so. Angehörige und Sozialarbeiterinnen beginnen, Listen der fehlenden Frauen zu führen, um Muster erkennbar zu machen. Im Februar 1997 übergibt beispielsweise eine First Nations Gruppe der Polizei eine inoffizielle Liste mit 55 vermissten Frauen aus dem Downtown Eastside. Eine Überprüfung durch die Polizei gibt zwar, dass viele dieser Frauen doch noch am Leben waren oder nicht Opfer eines Verbrechens wurden, weil einige sind umgezogen oder andere sind auch eines natürlichen Todes gestorben. Die Liste wächst trotzdem weiter, bis zu 71 Namen.
Innerhalb und viele von diesen 55, die waren ja dann wirklich vermisst.
Die waren dann wirklich
vermisst. Ja, ja.
Innerhalb weniger Wochen können Ermittler wie Dave Dixon, ein Streifenpolizist, der das Vertrauen vieler Sexarbeiterinnen genoss, fast alle Fälle aufklären, bis auf 2. Zu diesem Zeitpunkt geht die Polizei also noch davon aus, dass kein Serientäter am Werk ist. Es wurden immer wieder Listen angefertigt. Und auf dieser Liste bleiben halt 2 übrig, aber auf der anderen Liste bleiben dann 6 übrig und so weiter. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann sind das halt sehr viele Namen. Dies ändert sich, als in den späten 1990ern erneut Frauen verschwinden. Diesmal jedoch ohne, dass man sie wiederfindet. Insbesondere das Verschwinden der 29-jährigen Sarah DeVries im April 1998 markierte einen Wendepunkt.
Lass mich raten, sie war keine Prostituierte.
Das weiß ich gar nicht. Aber da war die Familie so wahnsinnig dahinter.
Ja, ja. Und da auf einmal kommt das alles ins Rollen.
Ja.
Bekomme ich das Kotzen?
Die Sache ist, die es haben bei anderen, also es haben ganz, ganz viele bei diesen Sexarbeiterinnen, die hatten Familie, die haben auch Familie gehabt, die was wirklich ständig nachgefragt hat und die was sich wirklich gewünscht hätten, dass ihre Schwester, ihre Frau, ihre Tochter wieder auftaucht. Aber in diesem Fall machen die es in Anführungszeichen richtig, weil die gehen damit an die Öffentlichkeit.
Okay.
Und die machen öffentlich Druck.
Ja.
Sie fordern intensivere Ermittlungen und setzen sogar eine Belohnung aus, um Hinweise zu erhalten. Auch in der Downtown Eastside Community selbst wird dann oft offen ausgesprochen, dass etwas nicht stimmt und eine Serie von Verbrechen vermutet werden muss. Unter diesem wachsenden Druck richtet das Vancouver Police Department im Sommer 1998 erstmals eine Ermittlungsgruppe für die Vermisstenfälle ein. Im September 1998 werden die erfahrene Detektivin Laurie Shanahan als zweite Ermittlerin abgestellt, um sich ausschließlich den Fällen der verschwundenen Frauen zu widmen. Der erste Ermittler ist Dave Dixon, der was von Haus aus gesagt hat, irgendwas stimmt nicht. Shanahan beginnt systematisch eine Liste der vermissten Frauen zusammenzustellen und mögliche Verbindungen nachzugehen. Diese polizeiliche Missing Woman List umfasst zunächst etwa 1 Dutzend Namen, wächst aber kontinuierlich weiter. Bis Juni 1999 gelten 16 Frauen offiziell als vermisst. Die VPD-Führung zögert zwar noch, daraus öffentlich einen Serienmord zu machen, stimmt aber schließlich präventiven Maßnahmen zu. Im Sommer 1999, nachdem noch keine der Frauen gefunden wird, setzt die Polizei eine Belohnung von $100.000 für Hinweise aus und veröffentlicht einen Vermisstenposter mit den Fotos der betroffenen Frauen. Diese öffentliche Fahndung signalisiert, dass die Fälle nun ernst genommen werden. Die Liste der Missing Women wird regelmäßig aktualisiert, als weitere Frauen verschwinden. Ende 2001 umfasst sie bereits 49 Namen.
Mhm.
Und im Januar 2002 wird sie auf 50 erhöht. Die Existenz dieser Liste war von großer Bedeutung. Sie macht das ganze Ausmaß deutlich und zwingt die Polizei letztlich, die Ermittlungen zu intensivieren. Hast du schon eine Vermutung, in was für Richtung das Ganze jetzt gehen könnte?
Ich vermute, dass das mit diesen exzessiven Partys da was zu tun haben könnte, die du mir da am Anfang erzählt hast.
Nicht schlecht. Mehrfach haben Angehörige, Freunde und Sozialarbeiter schon früh Alarm geschlagen, werden jedoch lange nicht gehört. Familien wie die der verschwundenen Janet Henry, die seit 1997 vermisst wird, oder Angehörige indigener Frauen wenden sich verzweifelt an die Polizei, ohne Erfolg. Ab 1992 findet jedes Jahr ein Gedenkmarsch im Downtown East Side statt, organisiert von Fraueninitiativen, um an die vermissten und ermordeten Frauen, viele von indigener Abstammung, zu erinnern und Aufklärung zu fordern. Diese Mahnwache hält das Thema präsent. Trotzdem fühlen sich die Familien von der Polizei alleingelassen. Ein eindrückliches Beispiel ist Lynn Frey, die Mutter der im Herbst 1997 verschwundenen Marnie Frey. Sie lässt nicht locker, als die offizielle Suche wenig Erfolge zeigt. Ab 1998 fährt Lynn Frey regelmäßig von Vancouver Island in die Straßen des Downtown East Side, um auf eigene Faust nach ihrer Tochter zu suchen. Dabei spricht sie mit Prostituierten und Drogenabhängigen vor Ort. Um den Zeitraum 1999 und 2000 hört sie von diesen Personen beunruhigende Gerüchte über eine Schweinefarm außerhalb der Stadt, auf der Frauen verschwinden würden. Insbesondere wird ihr berichtet, ein gewisser Willie vom Piggy's Palace habe mit den Vermissten zu tun. Und man wisse, dass dieser bereits 1997 eine Prostituierte mit dem Messer attackiert hat. Frey recherchiert weiter und brachte die Pig Farm mit dem Namen Picton in Verbindung.
Er ist da aber 1997 für diese Attackierung da nicht verurteilt worden.
Kommen wir noch dazu.
Ah, okay.
Sie informiert wiederholt die Polizei in Vancouver über ihre Verdachtsmomente und drängt sie, dort nachzuschauen. Ihre Hinweise stoßen jedoch auf taube Ohren. Jahrelang wird sie vertröstet und nicht ernst genommen, wie sie später frustriert berichtet. Erst 2001, als eine gemeinsame Sonderkommission eingerichtet wird, fühlt sie sich etwas ernster genommen. Tatsächlich notiert eine VPD-Beamtin 1999 intern, man habe von Lynn Frey immer wieder Anrufe erhalten, die Biggie's Palace erwähnen, doch es fehlt die gerichtsfeste Grundlage für eine Durchsuchung. Auch Sozialarbeiterinnen und Streetworker in Downtown Eastside warnen die Behörden. So meldet zum Beispiel Mitarbeiter einer örtlichen Notunterkunft bereits Mitte der 90er, dass ungewöhnlich viele ihrer Klienten einfach nicht mehr auftauchen. Freunde und Kollegen der Verschwundenen geben ebenfalls wertvolle Hinweise. Manche Sexarbeiterinnen erzählen Vertrauenspersonen, dass bestimmte Freier oder Orte gemieden werden, darunter auch Gerüchte über eine Farm mit Schweinen. Insgesamt entsteht so im Umfeld der verschwundenen Frauen ein Netz an Warnhinweisen, das jedoch von den zuständigen Stellen viel zu lange ignoriert wird. Viele Angehörige fühlen sich von der Polizei nicht ernst genommen und beklagen eine herablassende Behandlung, was später in offiziellen Untersuchungen als systematisches Versagen kritisiert wird. So. Bewegen wir uns in Richtung Schweinefarm.
Mhm.
Konkrete Spuren führen bereits 1997 direkt zu Robert Willie Picton, ohne dass dies zunächst zur Überführung führt. Am 23. März 1997 wird Picton festgenommen, nachdem eine 37-jährige Sexarbeiterin blutüberströmt vor seinem Grundstück flieht. In Pictons Wohnwagen war es zu einem brutalen Kampf gekommen. Er hat die Frau mit Handschellen gefesselt und mit einem Messer angegriffen. Trotz schwerer Verletzungen gelingt es ihr, ihm das Messer zu entreißen, ihn zu verletzen und zu flüchten. Daraufhin wird Picton wegen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Angriff mit einer Waffe angeklagt. Und das hätte der Moment sein können, den Täter zu fassen. Doch
war es aber nicht.
War es aber nicht. Das Opfer war drogenabhängig und als der Fall vor Gericht kommen sollte, bezweifelt die Staatsanwaltschaft ihre Glaubwürdigkeit. Im Januar 1998 werden alle Anklagepunkte fallen gelassen, noch bevor es zum Prozess kommen kann.
Und man hat dann gemeint, sie hat sich diese Verletzungen selbst zugezogen oder...
Man kann sie nicht ernst nehmen. Da muss was anderes abgelaufen sein. Was weiß ich. Picton kommt wieder frei. Dieser Vorfall wird zwar aktenkundig, hat aber erstaunlicherweise keine Konsequenzen und führt zu keinen weiteren Ermittlungen auf seinem Farmgelände. Die Polizei beschlagnahmt zwar einige Beweismittel aus Pictons Trailer, darunter Kleidung, werten diese jedoch nicht weiter aus. Tragischerweise wurden erst Jahre später, also 2004, durch DNA-Analyse festgestellt, dass an Pictons damals sichergestellten Kleidung die DNA von zwei vermissten Frauen haftet.
Und wenn man sich den in einem Wohnwagen war dieser Kampf.
Ja.
Wenn man sich dann genauer angeschaut hätte, da wären sicher irgendwo Blutspuren von ihr gewesen.
Ja.
Oder auch DNA oder was auch immer.
Alles hättest du da gefunden. Da kommen wir später noch dazu. In den folgenden Monaten nach dem abgebrochenen Verfahren gerät Pictner erneut ins Visier. Vor allem durch anonyme Hinweise. Ab Sommer 1998 geht bei der Polizei vermehrt Informationen ein, die einen Verdacht gegen Picton nahelegen. Ein zentraler Hinweisgeber war Bill Hiscox, ein Gelegenheitsarbeiter, der für Pictons Firma gearbeitet hat. Hiscox meldet sich im August 1998 bei der Polizei und gibt zu Protokoll, er hat den dringenden Verdacht, dass Willie Picton etwas mit den verschwundenen Frauen zu tun hat. Er berichtet von beunruhigenden Beobachtungen. Picton hat auf dem Firmengelände auffällig viele Handtaschen und Ausweispapiere von Frauen herumliegen, die niemand zuzuordnen weiß. Außerdem erzählt Hiscox, Picton habe ihm gegenüber geprahlt, er könne problemlos Leichen entsorgen. Notfalls, indem er sie durch einen Fleischwolf für Schweine dreht. Diese grausigen Details alarmieren die Ermittler. Detective Laurie Sheenher vom VPG trifft sich im Herbst 1998 mehrfach mit Hiscox und notiert seine Informationen sorgfältig. Auch die Royal Canadian Mounted Police, also die RCMP, zuständig für das Gebiet, in dem Pictons Farm liegt, wird einbezogen. Bereits im Oktober 1998 arbeiten VPG und RCMP informell zusammen, um Picton zu überprüfen. Man tauscht Erkenntnisse aus und beginnt im Rotlichtmilieu von Vancouver nach dem Namen Willie Picton zu fragen. Allerdings kennen viele Sexarbeiterinnen ihn nicht unter diesem Namen oder wollen nichts Schlechtes über ihn sagen. Picton galt in der Szene als, in Anführungszeichen, gutes Date, da er großzügig bezahlte und Drogen anbot. Die Hinweise verdichten sich dann noch. Im Frühsommer 1999 hatten die vermissten Sonderermittlungsgruppe, der Missing Woman Review Team, der VPT bereits 13 mögliche Verdächtige auf dem Zettel, wobei Picton als Nummer 1 genannt wird. Tatsächlich gibt es neben Hiscox Meldungen weitere belastende Informationen. So sollen 1999 mindestens 3 Zeugen der Polizei berichtet haben, eine Bekannte Pictons, die drogenabhängige Lynn Ellingson, habe gesehen, wie Picton auf seiner Farm eine Frau ermordete und zerlegte. Ellingson selbst, in großer Abhängigkeit von Picton, bestreitet dies zwar kategorisch, als sie von der Polizei befragt wird, doch allein das Vorliegen eines solchen Berichts ist ein starkes Indiz. Ellison gibt übrigens einige Jahre später vor Gericht zu, dass sie tatsächlich gesehen hat, wie Picton eine Frau tötete und ihre damalige Falschaussage aus Angst gemacht hat. Darüber hinaus erfährt die Polizei, dass Picton weiterhin regelmäßig im Rotlichtviertel von Vancouver unterwegs ist und dort Frauen anspricht. All diese Hinweise, der abgebrochene Prozess 1997, die Tipps von Hiscox 1998, Gerüchte wie das von Ellingson 1999, bringen Picton spätestens ab 1999 in den engeren Kreis der Verdächtigen der laufenden Ermittlungen. Scheiße ist nur, das sind 3 Jahre.
Mhm.
3 ganze Jahre.
Ja.
Trotz der zahlreichen Warnzeichen und direkte Hinweise auf Picton in den Jahren 1997 bis 1999 gelingt es der Polizei nicht, den Fall rechtzeitig zu lösen. Rückblickend zeigen interne Untersuchungen eine Reihe von Versäumnissen und strukturellen Problemen bei den Behörden, die dazu führen, dass Picton weitermorden kann, ohne frühzeitig gestoppt zu werden. Ein Hauptproblem ist die fehlende Konsequenz bei der Nachverfolgung der Hinweise. So hätte bereits der Vorfall von 1997, also Pictons versuchter Mord an der überlebenden Frau, Anlass zu einer gründlichen Durchsuchung seines Grundstücks geben können.
Ja.
Also ja, dass dies unterbleibt, liegt unter anderem an einer Fehleinschätzung der Bedrohung. Nachdem die Anklage fallen gelassen worden ist, betrachtet man Picton zunächst nicht als akute Gefahr. How? Die damals zuständigen Ermittler schieben den Fall zu den Akten, anstatt mögliche Verbindungen zu den vermissten Frauen zu prüfen. Erschwerend kommt hinzu, dass Beweismaterial aus dem 1997er Vorfall, also blutverschmierte Kleidung und Handschellen etc., jahrelang unbereitet bleibt und erst viel später, als Picton längst gefasst wird, werden diese Asservate forensisch untersucht und man findet darauf die DNA von den zwei vermissten Frauen 1995. Hätte man diese Tests früher durchgeführt, wäre die Mordserie vermutlich deutlich früher aufgedeckt worden. Ein weiteres Hindernis liegt in der polizeilichen Zuständigkeit und Organisation. Vancouver und Umgebung verfügen über mehrere Polizeibehörden. Also es gibt die städtische Polizei und die RCMP, was die Kooperation erschwert. Picton's Farm liegt in Port Coquitlam und damit im RCMP-Gebiet, während die verschwundenen Frauen zuletzt in Vancouver City gesehen wurden. Und da ist das VPT zuständig. Im Sommer 1998, nachdem Laurie Sheen her erste Hinweise auf Picton gesammelt hat, wird daher vereinbart, dass die RCMP in Coquitlam und die Ermittlungen gegen Picton federführend übernimmt. Anfangs bis Mitte 1999 verfolgt die RCMP diese Spur auch intensiv. Dann jedoch passiert das Fatale. RCMP bricht die Untersuchungen weitgehend ab, obwohl Picton weiterhin Hauptverdächtiger ist. Interne Untersuchungen geben später, dass das Management die Bedeutung der vorliegenden Hinweise unterschätzt und versäumte, die vorhandenen Informationen zu Picton zuführen und systematisch zu analysieren. So gerät Pictons Akte ab Spätsommer 99 in den Hintergrund. Offiziell war zwar noch die RCMP dran, de facto aber wurde kaum mehr ermittelt. Im Dezember 99 vermerkte eine VPD-Beamtin frustriert, die Picton-Untersuchung der RCMP sei seit Monaten wegen anderen Prioritäten auf Eis gelegt. Gleichzeitig liefen bei der VPD andere Spuren ins Leere, sodass kostbare Zeit verstreicht. Auch innerhalb der VPD gibt es Dissonanzen, die Ermittlungen behindern. So kam es zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen erfahrenen Mordermittlern und der Missing-Woman-Einheit. Der renommierte Profiler Inspector Kim Rossmo etwa hatte schon 1998 anhand statistischer Auffälligkeiten die These aufgestellt, ein Serienmörder könne am Werk sein, und drängte auf aggressive Ermittlungsstrategien. Sein Vorgesetzter jedoch, Inspektor Gary Greer, blockierte diese Theorie und untersagt explizit, öffentlich von einem Serienkiller zu sprechen. Rossmo wird intern isoliert und schließlich 2000 aus der Abteilung gedrängt. Er quittiert den Dienst nach einer Degradierung. Was echt Wachs ist. Also,
die wollten halt nicht, dass das ein schlechtes Licht auf sie wirft.
Erstens das, dann wollten sie keine Massenpanik, dann vielleicht, weiß ich nicht, ein Serienmörder ist viel Papierkram. So spart man sich's halt.
Es wirkt halt schon komisch.
Es wirkt übel. Also, dieses Ignorieren fachlicher Expertise erweist sich als folgenschwer. Zwar glauben die direkt mit den Fällen betrauten Beamten wie Sheenher und Sergeant Jeremy Field selbst an die Serienmördertheorie und arbeiten engagiert weiter, doch fehlt es ihnen an der Rückendeckung in der Hierarchie. Ressourcenprobleme kommen hinzu. Das Missing Woman Review Team war personell unterbesetzt und musste nebenbei andere Fälle bedienen, obwohl Sheenher eigentlich am Anfang nur für das Projekt angesetzt wurde. Anträge auf mehr Personal oder zumindest einen festen forensischen Analysten werden 1999 und 2000 von den Vorgesetzten abgelehnt. So kämpft ein kleines Team gegen eine wachsende Zahl von Vermisstenanfällen ohne Tatort, ohne Leichen, was die Beweisführung enorm erschwerte.
Naja, sie hätten ja einen Tatort gehabt, hätten sie da mal genauer hingesehen.
Ich glaube, dass so Leute wie Sheenher und so etwas sehr wohl dahinschauen wollten, aber für das brauchst du einen Gerichtsbeschluss, das musst du einreichen und dann fehlt dir die Rückendeckung von deinem Chef.
Ja.
Die Polizei verweist später auch auf objektive Ermittlungsprobleme. Ohne Kopf oder Leiche kein Mord, so das Dilemma. Tatsächlich gibt es lange keine direkten Beweise, dass die vermissten Frauen Opfer eines Verbrechens geworden waren. Es liegen keine Leichenfunde vor, keine Tatortspuren, oft nicht einmal exakte Daten des Verschwindens. Kanadas V-Class-Datenbank, also Violent Crime Linkage System, befasst daher diese vermissten Fälle zunächst nicht, da ein Verbrechen nicht nachgewiesen war. Zudem war die Zusammenarbeit mit der Straßencommunity schwierig. Viele Zeuginnen, Freundinnen der Opfer, andere Sexarbeiterinnen misstrauen der Polizei und fürchten eigene Strafverfolgung, sodass sie kaum bereit waren, offiziell auszusagen. Ein VPD-Ermittler erinnert sich, man habe einen Mann identifiziert, der binnen 2 Monate 5 Prostituierte vergewaltigt hat, aber keine der Frauen war bereit, Anzeige zu erstatten. Diese Faktoren, fehlende verwertbare Spuren und ausbleibende Zeugenaussagen erschweren die Ermittlungen enorm. Allerdings erklären sie nicht, warum offensichtliche Hinweise auf Picton nicht konsequent danach gegangen würden. Rückblickend stellt sich heraus, dass alle Puzzleteile da waren, die frühzeitig auf Picton als Täter hindeuten. Sein bekannt gewordener Übergriff 1997, die Tipps von Hiscock 1998, die Ellingsen-Geschichte 1999 sowie weitere Hinweise, wie zum Beispiel, dass ein anderer Informant 1999 aussagt, dass Picton einen schlachthausähnlichen Raum auf dem Farmgelände hat. Dennoch kommt es bis Anfang 2002 zu keiner Durchsuchung von Pictons Farm. Die Familien der Opfer, vertreten durch Anwalt Cameron Ward, bezeichnen dies später als unentschuldbares Versagen der Behörde. Sie werfen der Polizei vor, durch ihre Untätigkeit sind nachweislich mindestens 16 weitere Morde geschehen, die man hätte verhindern können. Tatsächlich konnte Picton bis zu einer Festnahme im Jahr 2002 über 5 Jahre hinweg ungehindert Frauen von Downton Eastside auf seine Farm locken, ermorden und ihre Überreste entsorgen. Diese bittere Erkenntnis führt nach seiner Verhaftung zu intensiven Untersuchungen, die systematische Fehler wie institutionelle Vorangenommenheit gegen Randgruppen zum Beispiel, Koordinationsmangel zwischen Polizeiinstanzen und Fehler in der Bewertung von Hinweisen offenlegen. Kommen wir zur Durchsuchung von der Picton Farm. Anfang 2002 steht die Fahndung schließlich vor dem Durchbruch. Seit dem Jahr 2001 arbeiten Vancouver Police und RCMP endlich offiziell in einer gemeinsamen Taskforce zusammen. Der Deckname war Even-Handed, um den vermissten Frauen nachzugehen. Bis zu einem Dutzend Ermittler waren nun teils verdeckt im Downton Eastside im Einsatz, da man befürchtet, der Täter könne immer noch aktiv sein. Dennoch kam der entscheidende Impuls von außen. Ein Informant hatte der RCMP einen Hinweis gegeben, dass Robert Picton auf seinem Grundstück illegale Schusswaffen besitzt. Daraufhin erwirkte der junge RCMP-Constable Nathan Wells einen Durchsuchungsbefehl für Pictons Farm, offiziell wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei Waffen, da geht's plötzlich schnell.
Da hört der Spaß auf.
40 Frauen verschwunden. Oh, ups.
Ja, ich irgendwie verstehe ich es ja, weil sie hatten ja kein, also wobei es gab schon diese Zeugenaussagen. Es gab ja viele Menschen, die berichtet haben, sie haben da was gesehen, sie haben da was gehört. Also der Verdacht war ja schon da. Also sie hätten da ruhig mal hinfahren können.
Ich glaube, du brauchst für, und vor allem zum Beispiel Hiscox, der hat ja offiziell ausgesagt, der war Informant von denen.
Ja.
Und der hat gesagt, ey, ich habe Ausweise gefunden von Frauen, ja, und Handtaschen, also, und.
Eben.
Ich glaube, das sollte reichen für einen Durchsuchungsbefehl. Picton war den Behörden mittlerweile als Person of Interest vermerkt. Daher informiert Wells vorsorglich die Leiter der Missing Woman Task Force über die geplante Aktion. Am 5. Februar 2002, es ist ein Dienstagabend, bereiten RCMP-Beamten die Razzia vor. Am 6. Februar 2002 rücken sie schließlich zu Pictons Farm aus, um die Durchsuchung durchzuführen. Die Einsatzkräfte waren zunächst auf der Suche nach Waffen.
Scheiß auf die Frauen.
Ja.
Echt. Was sie dann finden, übertrifft alle Befürchtungen. Auf dem Gelände entdecken die Beamten persönliche Gegenstände vermisster Frauen, darunter ein Asthma-Inhalator, der auf Serena Abbotsway, also die war vermisst seit August 2001, registriert war, sowie Ausweisdokumente einer weiteren gesuchten Frau. Sofort zieht die Polizei die Verbindung zu den Downton Eastside-Fällen. Die Durchsuchung wird ausgeweitet und die Taskforce hinzugezogen. Schnell wird klar, dass hier ein Tatort vorliegt. In den folgenden Tagen erwirkt die Polizei zusätzliche Durchsuchungsbeschlüsse, nun wegen des Verdachts auf mehrfachen Mord. Picton selbst wurde noch auf dem Farmgrundstück verhaftet und in Gewahrsam genommen. Am 22. Februar 2002 erhebt die Staatsanwaltschaft gegen den 52-jährigen Robert William Picton die ersten beiden Mordanklagen. Betreffen die Frauen Serena Abbotsway und Mona Wilson. Weitere Anklagen folgen in den nächsten Monaten, bis schließlich 27 Fälle auf der Liste stehen. Vancouver und ganz Kanada sind schockiert. Man hatte es mit einem der schlimmsten Serienmörder des Landes zu tun. Die Polizei sperrt das 4,5 Hektar große Farmgelände weiträumig ab und in einer beispiellosen Aktion beginnt im Frühjahr 2002 die größte forensische Durchsuchung in der kanadischen Geschichte. Über 18 Monate lang wurde jeder Quadratzentimeter der Farm nach Spuren durchsucht. Dabei fanden die Ermittler schließlich DNA-Überreste von 33 unterschiedlichen Frauen, viele identisch mit den Namen auf der Vermisstenliste. Zur Beseitigung der Leiche nutzt Picton verschiedene Methoden. Er zerstückelt die Körper und verfüttert Teile davon an seine Schweine. In einigen Fällen werden die Überreste auch durch einen Fleischwolf verarbeitet und mit Schweinefleisch vermischt.
Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's zuerst, wo du schon davon geredet hast, habe ich mir gedacht so... Bitte, bitte lass sie dann nicht sagen, dass die auf den Partys gegessen haben.
Ja, Diese Praxis führt zu einer Gesundheitswarnung der Behörde bezüglich des Verzehrs von Schweinefleisch aus der Region.
Der hat das verkauft auch ja. noch.
Der hatte so einen kleinen Farmladen.
Nein. Mhm. Hör auf. Mhm. Und die Leute hatten. Die haben das. Nein.
Ich finde, die Gesundheitswarnung kommt reichlich spät. Das ist echt übel.
Das ist echt übel.
Ja. Obwohl es keine konkreten Beweise dafür gibt, dass Picton seine Hunde zur Beseitigung von Leichenteilen einsetzt, wird berichtet, dass er die Tiere auf seinem Grundstück frei herumlaufen lässt. Es ist jedoch unklar, ob sie direkt in die Entsorgung involviert waren. Die Kombination aus abgelegener Lage der Farm, der Nutzung von Tieren zur Beseitigung von Beweismaterial und der Vernachlässigung durch die Behörden trägt dazu bei, dass Pictons Verbrechen über Jahre unentdeckt bleiben. Vor dem Eingang zur Farm errichten Angehörige provisorische Gedenkstätten für die verschwundenen Frauen. Fotos, Blumen und Nachrichten werden an den Zaun gehängt, während drinnen hunderte Experten in Schutzanzügen nach Beweisen suchen. Die Medien berichten täglich und es gibt erheblich öffentliche Kritik an den Behörden, warum es so lange gedauert hat, diesen Ort zu untersuchen. Doch zumindest erhalten die Familien nun Gewissheit über das Schicksal ihrer vermissten Töchter, Schwestern und Mütter. Die Ergebnisse vom Februar 2002 bringen das grausame Geheimnis ans Licht und beenden endlich die jahrelange Serie von Frauenmorden, die im Downton East Side so lange unentdeckt geblieben waren. Pictons Verbrechen noch abscheulicher macht, ist die Frage, wer wusste davon? Immer wieder tauchen Hinweise auf, dass Besucher und Besucherinnen seiner Partys verdächtige Dinge sahen. Blutverschmierte Kleidung, Frauen, die plötzlich verschwinden, Zeugenaussagen über Gewalt. Eine Informantin sagt aus, sie hat beobachtet, wie Picton einer Frau Gewalt antat. Dennoch reagieren Behörden lange nicht.
Das klingt einfach alles wie straight. Also so könnte auch ein Horrorfilm für mich aussehen. Ja,
alles sind Komplizen, keiner sagt aus.
Ja, und alle, also ich, in meinem Kopf ist das irgendwie so, alle feiern das so, eine Party mit so Masken und alles ist irgendwie so schön dekoriert und hergerichtet und dann wird da der Braten reingebracht und alle wissen irgendwie, so man weiß es nicht so richtig, aber irgendwie weiß man es, dass das jetzt nicht nur Schweinefleisch ist, was das
erwirkt. So High-Society-Partys.
Ja, genau. So irgendwie ist das gerade in meinem Kopf.
Du hast das jetzt, glaube ich, schöner im Kopf. Also ich zeige dir ein Foto dann von der Farm.
Ich habe da, glaube ich, es gibt da so ein Horrorfilm, das so nicht so ähnlich, also beide werden, glaube ich, auch Menschen verspeist. Ich glaube, da gibt es so einen Horrorfilm. Vielleicht ist da sogar angelehnt worden an diesen True Crime-Fall.
Also nur, dass du es mal weißt, so hat die Farm ausgesehen.
Ja, okay. Ja, aber man weiß ja nicht, wie es da.
Ach so, bis innen. Du denkst, dass es draußen total ekelhaft
war. Ja, und innen geht man drin. So durch einen Vorhang und auf einmal ist man da in einer anderen Welt.
Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Es gibt keine Fotos, wie es drinnen aussieht, aber einige vermuten, dass Picton durch sein Umfeld geschützt wird. Durch Komplizen, Mitwisser, durch das System. Sein Bruder Dave wird mehrfach wegen Gewalt und illegaler Machenschaften angezeigt, aber nie ernsthaft verfolgt. 2007 beginnt der Prozess gegen Robert Picton. Angeklagt war ursprünglich wegen 27 Morden. Doch das Gericht entscheidet sich aus prozesstaktischen Gründen zunächst nur 6 Fälle zu verhandeln. Die Beweise reichen aus. Picton wird schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ohne Chance auf Bewährung vor 25 Jahren. Doch viele Familien empfinden das Urteil als unzureichend. Warum keine weiteren Anklagen? Warum keine Gerechtigkeit für die anderen Opfer?
Finde ich auch.
Die kanadische Regierung verspricht Aufklärung. Doch viele Fragen bleiben offen. Aber Karma regelt. Am 19. Mai 2024 wird Robert Picton im Gefängnis von Port-Cartier in Quebec brutal angegriffen. Ein Mitgefangener schlägt ihn mit einer Eisenstange. Picton erliegt wenige Tage später seinen Verletzungen. Der Tod des 74-Jährigen wird offiziell bestätigt. Für manche Angehörige der Opfer war es eine Erleichterung, für andere ein Verlust an Gerechtigkeit. Picton nahm mit seinem Tod die Antwort mit ins Grab, die so viele dringend brauchten.
Also er wurde wirklich nur für diese 6 Morde verurteilt.
Ja. Mhm. Er hat dafür die Höchststrafe bekommen, die in Kanada möglich ist.
Ja, aber darum geht es ja ihn nicht. Also,
nein.
Ja.
Er hat auch nicht, man hat ja nicht sämtliche Opfer gefunden.
Mhm.
Picton zum Beispiel erzählt.
Ja, aber man hat da so viel DNA und so viele Beweise gefunden, sonst hätte man ja nicht von so vielen Frauen gesprochen, mit denen, also wo er
Nein.
für das Verschwinden verantwortlich war. Ja.
Die Zahl ist auch höher. Also man hat zum Beispiel einen Undercover-Cop mit ihm in die Zelle geschickt, weil man wissen wollte, wie viel gibt es denn wirklich noch.
Ja, aber ich verstehe dann trotzdem nicht, dass er dann nur für diese Sex verurteilt wurde.
Ja, aus praktischen Gründen.
Ja, das...
Das ist einfach nur, die Sache ist abgehackt, er hat die Höchststrafe bekommen.
Das interessiert uns nicht.
Ja.
Ist nur mehr Aufwand.
Ja.
Ja, super.
Und diesem Undercover-Cop zum Beispiel hat Picton gestanden, dass es 49 Frauen waren. Mhm. Und er hätte gern die 50 voll gemacht. Ja,
ja.
Ekelhaft. Ja. Ich möchte nochmal alle Opfer hier nennen, die bestätigt sind, weil ich finde, dass es echt wichtig ist. Kommen wir zu den 6 Frauen, für die er auch angeklagt wurde. Das war Serena Abbotsway, 29 Jahre alt, zuletzt gesehen am 1. August 2001, als vermisst gemeldet am 22. August 2001. Mona Lee Wilson, 26 Jahre alt, zuletzt gesehen am 23. November 2001, vermisst gemeldet 7 Tage später. Andrea Chosebury, 22 Jahre alt, zuletzt gesehen im Juni 2001, als vermisst gemeldet am 8. Juni 2001. Brenda Ann Wolfe, 32 Jahre alt, zuletzt gesehen im Februar 1999, als vermisst gemeldet im April 2000. Georgina Faith Pepin, 34 Jahre alt, zuletzt gesehen im März 2001. Marnie Lee Frey, 24 Jahre alt, zuletzt gesehen im August 97, als vermisst gemeldet am 29. Dezember 97. Weitere Mordopfer, die was bestätigt sind, aber für die man ihn nicht vor Gericht gebracht hat. Jacqueline Michelle McDonald, 22 Jahre alt, als vermisst gemeldet am 16. Jänner 1999. Diane Rosemary Rock, 34 Jahre alt, zuletzt gesehen am 19. Oktober 2001, als vermisst gemeldet am 13. Dezember 2001. Heather Kathleen Bottomley, 27 Jahre alt, zuletzt gesehen am 17. April 2001. Jennifer Lynn Firminger, 28 Jahre alt, als vermisst gemeldet am 27. Dezember 1999. Helen May Hallmark, 20 Jahre alt, vermisst gemeldet am 15. Juni 1997. Patricia Rose Johnson, 25 Jahre alt, zuletzt gesehen am 2. Jänner 2001. Heather Gabrielle Chinnock, 30 Jahre alt, zuletzt gesehen im April 2001. Tanya Hollick, 23 Jahre alt und vermisst gemeldet am 3. November 1996. Sherry Leigh Irving, 24 Jahre alt, als vermisst gemeldet am 22. Februar 1997. Inga Monique Hall, 46 Jahre alt, zuletzt gesehen im Februar 1998. Tiffany Louise Drew, 27 Jahre alt, vermisst gemeldet am 31. Dezember 1999. Sarah Sean de Vries, 29 Jahre alt und zuletzt gesehen im April 1998. Cynthia Cindy Felix, 43 Jahre alt, zuletzt gesehen im Dezember 1997. Angela Rebecca Jardine, 27 Jahre alt, als vermisst gemeldet am 20. November 1998. Diane Melnick, 23 Jahre alt, zuletzt gesehen im Dezember 1995. Es gibt eine unbekannte Frau, eine Jane Doe. Die Leiche wird am 25. Februar 1995 entdeckt. Deborah Lynn Jones, 42 Jahre alt, zuletzt gesehen im Dezember 2000. Wendy Crawford, 43 Jahre alt, zuletzt gesehen im Dezember 1999. Carrie Lynn Koski, 38 Jahre alt, als vermisst gemeldet am 7. Jänner 98. Andrea Faye Borhaven, 25 Jahre alt und zuletzt gesehen im März 1997. Und Cara Louise Ellis, 25 Jahre alt und als vermisst gemeldet am 21. Jänner 1997. Das ist so eine lange Liste. Und das sind nicht mal alle. Er wird auch mit weiteren in Verbindung gebracht, mit weiteren Verschwinden, mit Ari Ann Clark, Stephanie Lane, Dawn, Theresa Cray und Yvonne Maria Bowen. Da hat man aber nichts gefunden noch. Und das ist unser erster Fall, den wir besprochen haben, wo Tiere, also Schweine und wahrscheinlich auch Hunde, maßgeblich am Fall beteiligt waren und in Anführungszeichen geholfen haben, einen Serienmörder zu verstecken.
Ich dachte, du suchst dir vielleicht ein bisschen was Nettes aus für den ersten Fall. Wo irgendwie ein Hund der Held ist.
Habe ich mir überlegt, aber ich habe mir gedacht, dann starten wir doch gleich mit einem großen
Fall. Ja, na eh. So richtig grausig.
Ja.
Wahnsinn.
Kanntest du den noch gar nicht? Der Picton Farm Killer?
Nein, ich... Mir kommt vor, dass ich mal von irgendeinem True Crime Fall gehört habe, wo auch Menschenteile, aber in so Empanadas oder so gepackt wurden.
So in die Richtung.
Menschenteile,
und dann halt
aber in so Empanadas oder so gepackt gehört,
aber
wurden.
Den kannte ich noch nicht. Nein.
So in die Richtung und dann halt auch
also
verkauft.
Wahnsinnig berühmt, da gibt es auch sehr viele Bilder und Netflix, glaube ich, hat eine Doku über den.
Mhm. Ah, ich bin immer noch bei diesem Fleischwolf.
Ja.
Der macht mich fertig.
Ja, wie ist das? Schweine fressen alles und so weiter.
Oh. Und dass er das verkauft. Ah, ich stelle mir die ganze Zeit vor, ich meine, wahrscheinlich, ich hoffe, dass das nicht passiert ist und die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr gering. Aber ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass irgendwelche Angehörigen vielleicht irgendwie über drei Ecken dieses Fleisch dann gegessen haben. Oh Gott.
Oh Mann, stell das dir ist das ja vor. Noch ein Step weiter.
Ja, aber stell dir vor, er hatte da vielleicht irgendeinen Käufer von irgendeinem Diner oder so. Und er hat dann dieses Fleisch gekauft und dann Burger Patties daraus gemacht. Und irgendjemand fährt da halt vorbei, bleibt stehen, will einen Burger essen und dann, danke für diesen grandiosen Fall. Ich habe jetzt Albträume, gut, dass ich kein Fleisch esse. Also wenn ich nicht schon Vegetarierin werde, dann wäre ich es jetzt.
Nach diesem Fall wäre ich es zu 100%, ja.
Aber ekelhaft. Also dieser ganze Fall ist einfach nur ekelhaft.
Ja. Und da gibt es noch so viel mehr Details. Also ich habe ja jetzt schon sehr viel rausgelassen,
okay,
weil der Fall dann einfach Stunden gedauert hätte.
Ja.
Aber die haben, zum Beispiel haben sie Köpfe gefunden in Gefriertruhen. Und sie haben eben, wie gesagt, sehr viele Ausweise und so weiter gefunden.
Also hätte da ein einziges Mal irgendjemand genauer hingeschaut, dann wäre das sofort aufgefallen.
Ja.
Weil da hat er da alles herumliegen gehabt.
Ja.
Der hat wie Trophäen eigentlich alles behalten.
Der hat der früheste Fall, für den man ihn angeklagt hat, war 1995.
Ja.
Verhaftet wurde er 2002. Das sind 7 Jahre.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich nicht der erste Mord gewesen.
Ich finde es auch krass, dass diese ganzen Menschen, die da auf diesen Partys waren und die dann schon gesagt haben, ja, sie haben da irgendwas Verdächtiges gesehen oder sehr wohl blutige Kleidung oder so gesehen. Warum meldet man sowas nicht gleich?
Nein, weil die selbst illegale Sachen auf diesen Partys gemacht haben und einfach
Angst hatten, dass sie dann selber belangt werden. Für
und ich glaube, manche von denen waren auch einfach wirkliche Arschgeigen.
Ja.
Auf alle Fälle. Wenn ihr mehr von uns hören oder sehen wollt, bitte folgt uns auf TikTok und Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr unsere Podcasts lieber anseht, dann bitte auch auf YouTube folgen. Da sind alle Folgen drauf mit Video. Und dann war's das.
Ja.
Sagen wir tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Killer.